Herzlich willkommen im Digitale Prozesspower Podcast mit deinem Host Matthias Walter-Eser zu all den Themen rund um smarte Prozesse, mehr Zeit, mehr Umsatz und mehr Fokus auf dein Unternehmen.
Jill oder Jens Ilgner, ich weiß nicht genau, wie ich richtig begrüßen soll. Ich freue mich in jedem Falle sehr, dass du heute mit dabei bist. Du zählst zu den absoluten Urgesteinen im Fitness-YouTube. Heute allerdings nicht mehr im Fitness-YouTube vertreten. Es gibt deinen Kanal zwar noch, ich habe gerade nachgesehen, das letzte Video ist vor 2 Jahren veröffentlicht worden. Und in diesen letzten 2 Jahren ist extrem viel passiert. Und der heutige Podcast, unser heutiges Interview soll sich genau mit diesem Thema auseinandersetzen. Was ist passiert? Wie ist diese Evolution von Road to Glory, eurer damaligen Brand, eigentlich passiert? Doch ich glaube, niemand kann dich besser vorstellen als du dich selber. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, Matthias. Da merkt man, dass du schon ein geübtes Auge. Du machst es sicherlich nicht zum ersten Mal. Für mich wiederum ist es nicht ganz eine Entjungferung, aber ich freue mich gleichermaßen hier zu sein. Ja, mein Name ist Jens, eher bekannt als Jill von Road to Glory. Ich mag auf beide Namen reagieren. Ja, der eine nennt mich Jill, der andere wiederum Jens. Mittlerweile 37 Jahre jung. Bin seit roundabout 10 Jahren jetzt in den Social Medias tätig. Eins noch verschrien, das wird sich nicht durchsetzen. Du hast es möglicherweise auch mitbekommen. Die Digitalisierung, das ist eine Eintagsfliege, das wird sich nicht durchsetzen. Bis zum jetzigen Streich, wo wir ja mehrere Plattformen bedienen dürfen. Und du hast es richtig erkannt, YouTube liegt aktuell brach. Allerdings ist da tatsächlich aktuell auch ein Comeback geplant. Allerdings mit einer komplett anderen Richtung als das, wofür wir bekannt geworden sind und wofür wir gefeiert worden sind. Weil das Leben hat ein bisschen mehr nur zu bieten, als, ich sag mal, ein paar Gewichte zu stemmen und über Reishähnchen und Brokkoli zu sprechen. Und ich durfte für mich erkennen, dass das ein Lebensbereich ist, der mittlerweile fest im Unterbewusstsein sitzt, sodass wir uns nicht mehr zwingend dafür anstrengen müssen, uns in Shape zu halten, sprich, dass wir unsere Gesundheit mittlerweile stützen, wahren und bestmöglich nachhaltig schützen, sondern dass das Leben so vielseitig sein kann und ja, mittlerweile auch wieder eine Menge Spaß und der Freude dabei ist. Und ich denke, das ist das Wesentliche und das Wichtigste im Leben.
Absolut. Vielleicht wollen wir genau diesen Schwenk zurückmachen. Du sagtest, Reis, Hähnchen und Brokkoli war eben oder ist nicht alles im Leben, aber das war, glaube ich, die Grundlage für dich, schrägstrich für euch, einer der beiden Elemente von RTG, von Road to Glory, eurer damaligen Brand, ist heute nicht mehr medial vertreten, so wie ich es zumindest recherchieren konnte. Allerdings hat euch, glaube ich, diese Zeit, mit euch meine ich also auch dich und deine heutige Frau, schrägstrich Lebensgefährtin, die war ja dann auch aber am relativ frühen Punkt mit dabei, hat euch sehr, sehr viel gelehrt. Und ich glaube, ein großes Thema ist Disziplin. Heute bist du sehr, sehr engagiert im Business, aber die Disziplin, die du damals an den Tag gelegt hast, wo du auch im Nachgang dann drüber gesprochen hast, da kommen wir sicherlich im Rahmen des Interviews noch drauf zu sprechen, die war wirklich exorbitant. Also es gab wenige in dem deutschen Fitness-YouTube-Space, der ja für sich am Anfang erstmal kritisch beäugt wurde, die so eine starke Form auf zum Beispiel der FIBO, dieser weltweit bekannten Fitnessmesse, abliefern konnten, wie du das damals getan hast. Für diejenigen, die jetzt überhaupt nicht in dem Fitness-Space drin sind, also wir reden da wirklich, ich glaube nicht mehr von einem Sixpack, sondern von einem Eightpack oder vielleicht mehr, wo sich die Adern über den Bauch erstreckt haben. Es sah zum Teil auch nicht mehr unbedingt gesund aus, aber was absolut indiskutabel ist, dass es das Ergebnis von sehr, sehr viel Disziplin und sehr, sehr viel Hingabe war. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, damals Fitness-YouTube zu starten? Was war der Auslöser dafür?
Sehr, sehr gute und berechtigte Frage. Mein großes Warum dahinter war tatsächlich, dass ich einst eine 2-jährige Fitnesspause eingelegt habe. Grundlegend darf ich sagen, dass ich seit Kindestagen an sehr, sehr sportlich bin. Habe über knapp 10 Jahre hinweg Fußball gespielt, damals einst noch begonnen in der Pampersliga mit 5 Lebensjahren. Und der Sport hat mich mein Leben lang begleitet gehabt. Nur kam dann, ja, was heißt dazwischen? Die Prioritäten haben sich dahingehend geändert. Das bedeutet, beim Fußball hattest du so eine Art Pflichtveranstaltung. Das heißt, du hattest deine 2 bis 4 Trainingssessions und das Wochenende war dafür gebunden, um auf Turnieren zu sein oder eben durch Deutschland zu reisen. Und die Priorität lag darin dann, dass ich einen guten Schulabschluss hinbekomme, weil wir kennen es alle, ja, je älter man wird, desto mehr merkt man den Ernst der Lage und dass das Leben nicht nur aus Spaß besteht. Und somit wollte ich meinen Sport sehr variabel halten. Und das war zu Beginn mit 16 Lebensjahren dann der Startschuss, mich im Fitnessstudio anzumelden. Hier gilt auch nochmal ein Riesendank an meine damalige große Liebe oder meine erste große Liebe, die mir so ein bisschen den Startschuss ermöglicht hat. Und dann haben wir 2 Jahre gemeinsam in diesem Fitnessstudio trainiert gehabt und habe gemerkt, dass es wirklich eine neue Leidenschaft ist, aufgrund dessen, dass man ja zum einen für sich selbst verantwortlich ist und zum zweiten wiederum, dass man sich das Ganze auch variabel einteilen kann. Und so wurde sehr, sehr schnell daraus eine Leidenschaft, man darf schon sagen Sucht, was wiederum 8 Jahre später zur Geburt meiner damaligen Tochter oder meiner auch heute noch Tochter zu kurz kam oder ich auch wieder damals eins meiner Prioritäten verschoben habe und 2 Jahre lang dann nichts mehr getan habe. Und du kannst dir vorstellen, wenn du knapp 8 Jahre trainierst und dann von jetzt auf gleich aufhörst, die Ernährung etwas schleifen lässt, dass der Körper sehr, sehr schnell zeigt oder sich mehr oder minder rächt. Und dann guckst du 2 Jahre später in den Spiegel und denkst dir, das ist nicht mehr viel von übergeblieben. Und das war der Startschuss zu sagen, ich brauche ein Commitment. Meine Gewohnheit ist gebrochen, aber ich würde sehr, sehr gerne wieder in die alte Shape kommen. Und dieses Commitment habe ich dann eben offenkundig ausgesprochen, nicht nur im Freundes- oder Familienkreis, sondern eben auch auf YouTube, beziehungsweise damals noch eins auf Facebook. Und habe gesagt, das war ich früher, so sehe ich jetzt aus und ich zeige auf meiner Road to Glory den Weg wieder zur alten Stärke. Das habe ich dann, man verpackt Ziele eben smart, habe ich dann passend dazu smart verpackt, das heißt mit konkretem Ziel, bis wann ich wie aussehen möchte, habe mir Vor- und Leitbilder gesucht und habe gesagt, das ist das, wo ich hin möchte und ich gebe mir dafür jetzt 2 Jahre lang Zeit. Und ich konnte all diese Ziele, also ich habe schon immer ein sehr, sehr lautes Organ gehabt und ich spreche immer das aus, was ich denke und verstecke mich da absolut nicht. Und das war unter anderem wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum wir sehr, sehr erfolgreich geworden sind, weil ich sehr polarisieren kann. Aber mir ist es lieb, wenn man zu was steht, dann soll man sich auch letztlich daran halten. Das heißt, meine Worte sollen nicht leer sein, sondern eben auch gefüllt sein. Und ich denke, das hat viele Menschen dazu verleitet, sich inspirieren zu lassen, zu motivieren zu lassen, selbst an einen Strang zu ziehen und zu sagen, hey, wenn er es schafft, dann schaffe ich es schon längst. Und das war mehr oder minder die Road to Glory und die Geburtsstunde meines damaligen Facebook- wie auch YouTube-Kanals.
Crazy. Auch tolle Herleitung, dass du im Endeffekt deine eigene Journey damit dokumentieren wolltest. Mich erinnert es jetzt wahnsinnig gerade so an Gary Vee, wirklich dieser klassische Social Media Ansatz, Document the Journey. Und du hast ja wirklich deine eigene Reise mit dokumentiert. Und diese Reise, die war am Anfang erstmal natürlich, naja, von dem einen wertgeschätzt, von dem anderen erstmal kritisch beäugt. Aber ab zu einem gewissen Punkt war von der Kritik nicht mehr viel übrig, zumindest nicht im ursprünglichen Format, weil deine Form einfach, also deine physiologische Erscheinung immer brutaler wurde. Also du sahst immer unmenschlicher aus. Und das meine ich jetzt noch immer wertschätzend. Also du sahst sehr maschinenartig aus von deiner ganzen Physiologie her. Und die ursprünglichen Kritiker, die sagten, hey, das wird sowieso nichts, waren dann eher so auf dem Trip und haben dann die Kritik dahingehend ausgesprochen, ja, das ist nicht mehr natürlich. Und ich glaube, wer sich in diesem Space bewegt, in der Liga, wo du auch unterwegs warst, da stellt sich einfach die Frage nicht, ob natural oder ob nicht, sondern das ist ein inhärenter Bestandteil dieser Liga. Das ist einfach Spitzensport, von dem wir da reden. Aber die Ergebnisse zu erreichen, ist trotzdem ein wahnsinnig großes Zeichen von Leistung, von Hingabe und von Disziplin. Und ab einem gewissen Punkt, um die Reise jetzt vielleicht abzukürzen, hast du dann mitgeteilt, hey, Community, es war toll. Allerdings war diese tolle Reise auch von massiven Preisen gekennzeichnet. Und diese Preise waren vor allem bei dir, glaube ich, psychischer Natur. Und du hattest es ja damals auch auf deinem YouTube-Kanal oder auf deinen Socials im Allgemeinen relativ klar kommuniziert. Wenn du möchtest, vielleicht an der Stelle wiederhol das Ganze einfach nochmal in der Kurzfassung. Wie ist es dir entgangen? Was ist eigentlich genau passiert?
Heute kann ich es auch deutlich besser reflektieren als zum damaligen Zeitpunkt, wie es soweit überhaupt kommen konnte. Du kannst es dir vorstellen, wenn du ein Ziel erreichst, setzt man sich zumeist höhere, größere Ziele. Und genauso war es letztlich auch im Social Media Game, beziehungsweise auch was die Physis anging, dieses höher, schneller, weiter. Und ich habe mich tatsächlich darüber definiert, dass je brachialer ich aussehe, desto besser werden die Klicks, beziehungsweise die Likes auf den jeweiligen Profilen. Und heute weiß ich, dass ich vom Persönlichkeitstyp sehr, sehr fleißig bin. Du hast es sehr richtigerweise mit Disziplin ausgedrückt. Ich will meinen, disziplinieren kann sich jeder, nur der eine strengt sich dafür mehr an, der andere wiederum weniger. Und es obliegt in meiner Natur, dass ich, wenn ich mir was in den Kopf setze, dass ich es mir letztlich auch hole. Nur ich weiß dann oftmals nicht, wo der Schlussstrich liegt. Das heißt, du verlierst dahingehend auch das Gespür für dich. Außenstehende sagen genau das, was du letztlich hier mir an Lob und Anerkennung mitgeteilt hast, nur schaust du in den Spiegel, siehst du das Ganze nicht. Vielleicht kennt das der ein oder andere von einer anderen Sucht. Ich habe es zum Beispiel noch mal erlebt, was Sonnenstudios damals eins anging. Ja, also es ist mittlerweile ja schon knapp 20 Jahre her, wo der große Hype um Sonnenstudios der Fall war. Aber das ist ein ähnlicher Vergleich. Das bedeutet, du bist braun gebrannt, guckst in den Spiegel, findest dich aber tendenziell eher noch zu blass. Und genauso fand das Ganze auch mit dem Kraftsport letztlich statt. Ich wurde auf der Waage größer, schwerer und trotzdem definierter, aber habe das nicht wirklich angesehen und habe mich eher auf die Marke konzentriert. Das bedeutet, was mir nicht so gut gefällt und wollte die natürlich auch gleichermaßen zu Stärken machen. Das bedeutet, man war sehr in diesem Druckszenario gefangen und der Umbruch kam tatsächlich an dem Punkt, wo ich tatsächlich wer im Außen war. Im Grunde war das das große Ziel, bekannt, berühmt zu werden und auf der Straße erkannt zu werden. Und als es letztlich soweit war, hast du es 2 Wochen, ich kann es nicht ganz genau definieren, vielleicht war es auch ein bisschen länger, sehr, sehr genossen und dann wiederum kam dieser Bruch. Das bedeutet, du fühltest dich in dem Moment, so ging es mir zumindest, beobachtet. Das heißt, du hattest keinen Moment mehr im Außen, wo du zum Beispiel mit deiner Tochter bzw. mit meiner Liebsten unterwegs warst, wo du dich nicht beobachtet gefühlt hast. Und so kam es natürlich auch einher, dass ich mal ein Candlelight inne hatte oder dergleichen und ja auch gleichermaßen dort nach Fotos oder nach Autogrammen gefragt wurde, was bis zu einem gewissen Punkt wirklich noch sehr dankbar war. Nur dann kam dieser Umbruch, sodass es eher nervig war, ja. Und ich die Lust daran verloren habe, mich tatsächlich im Außen auch zu zeigen. Weil man hat sich natürlich auch hinterfragt, feiern sie dich jetzt als Person aufgrund deiner Persönlichkeit oder dass du eine berüchtigte Person im Außen bist? Oftmals war es sogar so, dass eine Clique zu mir kam, einer mich kannte, ein Foto machen wollte, die anderen kannten mich nicht, aber aufgrund dessen, dass ich anscheinend berühmt bin, wollten sie auch ein Foto haben. Solche Geschichten. Und ich bin außerdem sehr, sehr volatil von meiner Persönlichkeit her. Das bedeutet, mein Neuro ist sehr, sehr hoch. Das heißt, von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt. Ja, ich konnte damals meine Gedanken noch nicht wirklich reflektieren und konnte mir nicht erklären, warum ich auf einmal in einer Abwärtsspirale gefangen war, zumindest mental. Weil im Außen wiederum war ja alles in Ordnung. Im Außen wiederum war ich motivierend, inspirierend und für viele ein Leit oder gar ein Vorbild, was ich so gar nicht mehr anerkannt habe. Warum? Weil ich zwar erfolgreich war, zumindest aus der Sicht meiner definierten Ziele, sei es finanziell, sei es meine Berufung gefunden, sei es, dass ich mittlerweile 1 Million Reichweite mir aufgebaut habe, aber innerlich war ich leer, beziehungsweise wurde immer tief trauriger und fand gar nicht mehr so den Sinn oder die Sinnhaftigkeit, morgens aufzustehen. Und so begann dann nachher nach und nach die Abwärtsspirale. Und ehe ich mich versehen habe, ich meine, das ist ein Prozess, das funktioniert oder das klappt nicht von heute auf morgen, aber habe ich mich in einem Burnout befunden, in einer schweren Depression später noch befunden. Das bedeutet, ich habe bis mittags geschlafen und habe wirklich keine Sinnhaftigkeit darin gesehen, wieder aufzustehen, musste mich zum Sport überreden, verlor unter anderem auch das Hungergefühl. Und du kannst dir vorstellen, wenn du schwere Gewichte bewegst, darfst du auch viel essen. Und auch das fiel mir nachher schwer. Also all die Leichtigkeit, die zu Beginn da war, die Spaß an der Freude, ging einst genau ins Gegenteil. Und das sah man auch in Form der Kamera, dass ich das nur noch aufgrund des Müssens tun durfte, anstelle des Wollens. Ja, ich habe zu diesem Zeitpunkt schon das Geld damit verdient. Das bedeutet, ich habe so den Eindruck jetzt rückblickend gehabt, dass genau dort der Stilbruch war. Bis zu einem gewissen Punkt, das war im Jahre 2018, ja, August 2018 bin ich aus meinem Angestelltenverhältnis raus und habe das Ganze dann hauptberuflich gemacht, weil es finanziell sehr, sehr lukrativ wurde. Nur ab diesem Punkt wiederum bist du eben dein eigener Chef und darfst dich eben um dein eigenes Business letztlich kümmern. Das heißt, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen und wusste, dass jetzt meine Zukunft davon abhängt, wie gut ich vor der Kamera performe. Und so war ich in dieser Spirale, jetzt musst du liefern. Und so ging diese Leichtigkeit verloren, so ging dieser Spaß an der Freude verloren. Und im tiefen Unterbewusstsein war dieses, jetzt musst du abliefern. Und das sah man letztlich auch, wenn ich mir jetzt rückblickend die Videos anschaue. Tief in den Augen, ja, man sagt ja nicht grundlos, man sieht oder die Augen sind der Spiegel deiner Seele und das sah man denen letztlich auch an, dass ich mich alles andere als wohl in meiner Haut gefühlt habe und obwohl das Motiv da war, anderen Menschen helfen zu wollen, habe ich gemerkt, dass es mit der Brechstange nachher war und somit ging der Spaß an der Freude verloren, wo ich mir eingestehen durfte, warum machst du das? Du gehst doch letztlich auch nicht in einen Club feiern, wo du die Musik bzw. die Menschen nicht magst und genauso hat sich das Ganze in der Zeit angefühlt. Und somit habe ich hier einen Bruch gezogen, habe mich dann tatsächlich zurückgezogen und mich in erster Instanz ab 2018, 19 um mich selbst gekümmert und eben unter anderem, du hast es angesprochen, die Enhancer, also die Steroide, die zwangsläufig für so einen Körper natürlich in Gebrauch waren, die auch von Jahr zu Jahr mehr wurden, die habe ich dann auch offenkundig in den Social Medias geteilt, dass ich die jetzt absetzen werde, dass ich damit nicht mehr zurechtkomme. Und habe diesen Prozess auch gleichermaßen behandelt. Und auch da wiederum gibt es natürlich die Kritiken, dass ich jetzt in dem Falle einfallen werde wie so eine heiße Kartoffel. Und schon hatte ich wieder ein Motiv. Ist ja immer die Frage des Framings. Wie verpackst du es? Wenn du konstruktive Kritik bekommst, wie gehst du letztlich damit um? Nur zu diesem Zeitpunkt, 2018, 2019, begann es erst mit der Rubrik Persönlichkeitsentfaltung, dass ich das erste Mal wirklich mich mit meinen Gedanken auseinandergesetzt habe und die wirklich beleuchtet habe, ob das, was ich jetzt denke, tatsächlich Realität ist oder das, was meine subjektive Wahrnehmung ist.
Interessanter Aspekt, vor allem, dass du auch diesen Prozess, dass du hast damit begonnen und dann hast du es beendet, im Endeffekt vollumfänglich dokumentiert hast. Also du hast wirklich deinem ursprünglichen Anspruch der Dokumentation, der Road to Glory, der hast du dann auch wirklich ihren Tribut geleistet. Es ging halt dann bergab und dann war erstmal Sendepause. Gab es wenig Content von dir, dann warst du von der Bildfläche verschwunden. In der Zwischenzeit ist scheinbar viel passiert. Ich hatte Kontakt mit deinem ehemaligen Online-Marketer, mit dem Sebastian Jalinski, der war auch schon bei uns im Podcast. Herzliche Grüße an der Stelle. Und habe gemerkt, so, er macht jetzt irgendwie was ganz anderes. Ich habe am Anfang nicht genau begriffen, was macht er jetzt eigentlich? Warum macht er das Ganze? Wie hat dieser ganze Switch irgendwie seinen Weg gefunden? Und vielleicht mal ganz kurz, weil du sagtest über Framing. Heute kümmerst du dich primär um das Thema Finanzen. Du unterstützt Menschen dabei, ich glaube, finanziell einfach eine deutlich solidere Grundlage für ihr eigenes Leben zu schaffen. Und du sagtest selber, hey, im Rahmen von Social Media war der ganze Prozess finanziell durchaus lukrativ. Wenn man jetzt in den Hintergrund schaut, für diejenigen, die sich das Ganze nur anhören, man sieht einen Two-Comma-Club-Award bei dir an der Wand hängen und man sieht auch den Cope-Cut-Award hier auf deinem Fensterblättchen stehen. Das heißt, da fließt schon ein bisschen Geld bei euch. Das sind jetzt vielleicht keine Milliarden, aber da kommt auf jeden Fall genug rum, dass man ordentlich davon leben kann. Und ihr teilt es ja auch ganz offen bei Social Media, vor allem, glaube ich, bei Instagram, dass ihr wirtschaftlich erfolgreich seid. Wie ist aber bei dir im Kopf dieser Prozess entstanden oder diese Idee entstanden? Okay, ich kümmere mich jetzt nicht nur um meine eigenen Finanzen, sondern auch um die von meiner Community, weil das ist ja ein totaler Themenswitch. Das hätte ja auch vollkommen in die Hose gehen können. Da gibt es einige im Social Media Bereich, die einen Themenswitch vollzogen haben und die damit voll auf die Nase gefallen sind.
Weil es nicht wirklich kongruent ist, oder? Zumindest in den Köpfen vieler anderer, weil wir Menschen, insbesondere in Deutschland, habe ich so den Eindruck, hassen proaktive Veränderungen. Ja, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und so wiederum bekomme ich häufig auch die Kommentare nach wie vor um die Ohren: Schuster, bleib doch bei deinen Leisten. Ich meine, wenn man mich 8 Jahre aus dem Kraftsport her kennt und auf einmal brande ich mich dahingehend Step by Step um, kommt man schnell auf diesen Gedanken. Nur, das ist für mich ein sehr, sehr limitierender Glaubenssatz. Warum wiederum framet man diesen nicht um und sagt, wenn du Experte auf einem Gebiet bist, dann werd doch Anfänger auf einen anderen. Und wie kommt letztlich genau diese Brücke zustande? Im Grunde habe ich mich 2018, 19 das erste Mal mit allen Lebensbereichen vollumfänglich beschäftigt und durfte feststellen, ich bin nur so gut oder glücklich wie mein schlecht aufgestelltester Lebensbereich. Und du kannst dir vorstellen, wenn du in einem Leistungssportsegment bist, dann fehlt dir letztlich Zeit für alles andere. Es ist ein 24-7-Job. Du planst am nächsten Tag schon den nächsten Tag. Was isst du zu welcher Uhrzeit, mit welchen Kalorien, wie viel, in welcher Menge, welche Muskulatur trainierst du, wie sieht deine Regenerationsphase aus und. Mit anderen Worten, mein Umfeld, meine Beziehungen haben sich vollkommen distanziert von mir. Ja, sie fragen mich einmal, zweimal, dreimal, hast du Zeit, möchtest du mit feiern gehen oder. Und beim spätestens dritten Nein oder der dritten Ablehnung, dass ich keine Zeit habe oder mir keine Zeit dafür nehme, Zeit haben wir alle 24 Stunden, die Frage ist, wie wichtig die es ist, dann hört man natürlich auf zu fragen. Und so wiederum habe ich meine eigenen Brötchen gebacken gehabt, habe kaum mehr ein Umfeld abseits von meiner Freundin gehabt, abseits von meiner Community gehabt. Ich muss tatsächlich ehrlicherweise sagen, meine Community war dahingehend mein Freundeskreis, aber ich habe mich dahingehend wirklich entfremdet. Ja, und das ist auch natürlich gleichermaßen mir geschuldet gewesen, weil ich mich für diesen Weg entschieden habe. Und dass mich dieser Weg nicht glücklich gemacht hat, durfte ich dann eben schmerzlich erfahren und habe dann tatsächlich mal reflektiert und mir jeden meiner Lebensbereiche angeschaut. Schau, das war der Lebensbereich Beziehungen, der gänzlich zu kurz gekommen ist. Finanzen waren super aufgestellt. Allerdings hatte ich nach wie vor kein Money Mindset. Das bedeutet, ich habe ein gutes Geld verdient, wusste allerdings nichts mit diesem Geld anzufangen. Klar, reinvestiere es in dein Unternehmen, reinvestiere es in deine Weiterbildung. Und so kam es einher, dass ich mich das erste Mal mit Sachbüchern auseinandergesetzt habe, Im Zuge dessen bin ich auf die ersten Seminare gegangen, habe mir die ersten Coaches und Mentoren gesucht gehabt. Und frei dem Motto, lerne von den Menschen, die schon da sind, wo du hin willst. Und ich durfte mich in erster Instanz mal fragen, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist mein neuer Fixstern? Was ist mein Sinn des Lebens? Und durfte dann das erste Mal tatsächlich einen Wertekonflikt feststellen. Ich wusste noch nicht mal, was letztlich Werte sind. Ja, und so habe ich gemerkt, Freiheit ist einer meiner größten Werte, zu tun, was ich will, wann ich will, von wo aus ich will und von mit wem ich will. Und habe gemerkt, dass ich nach wie vor Zeit gegen Geld tausche. Ich bin meine persönliche Marke. Das bedeutet, wenn es mir nicht gut geht, dann wiederum leidet mein Business darunter. Und ich wusste, das wird wiederum nicht die nächsten 10, 15, 20 Jahre dazu führen, dass ich aus diesem selbst erbauten Hamsterrad rauskomme. Und ich meine, ich komme aus der Mittelschicht. Meine Eltern waren dahingehend angestellt beziehungsweise eine Zeit lang selbstständig. Und genau deren Mindset, machen wir uns nichts vor, wir sind der Durchschnitt unserer fünf engsten Menschen. Und meine Eltern gehörten eine lange, lange Zeit letztlich dazu, beziehungsweise die ersten fünf Lebensjahre schnüren dahingehend auch unsere Persönlichkeit. Und ich wusste letztlich, wo der Ursprung ist. Ja, zum einen, warum ich nach wie vor Lebenszeit gegen Geld tausche und zum anderen wiederum, warum ich nicht glücklich bin. Dafür brauche ich einfach nur meine Kindheit schauen. Und als das nach und nach Klick gemacht hat, habe ich gemerkt, das Leben hat noch so viel mehr zu bieten. Und
An dieser Stelle eine kleine Werbeeinblendung in eigener Sache. Mit unserer Unternehmensberatung betreuen wir Vertriebsverantwortliche und CRM-Experten dabei, die richtige Prozessstruktur zu entwickeln und diese erfolgreich im Unternehmen zu etablieren. Dabei greifen wir als Solutionspartner für HubSpot und als Solutionspartner für Asana, also für das CRM und Projektmanagement-Tool, die entsprechenden Strategien und Methoden auf, die bei unseren Kunden bereits Monatsumsätze von jenseits der 750.000 Euro erwirkt haben. Und genau dasselbe können wir für dich tun. Wenn du Interesse an besseren Prozessen und smarten Automatismen in deinem Unternehmen hast, komm gern auf www.esamatthias.com, informier dich und buch dir einen kostenlosen Demo-Call.
Man darf sagen, es hat sich vorher so angefühlt, als würde man die ganze Zeit über das Leben mit so einem grauen Schleier begutachten. Und als ich mich mit den Sachbüchern, mit Persönlichkeitsentfaltung auseinandergesetzt habe, war es wie, als würde man diesen grauen Schleier entfernen und man das Bild auf einmal in HD sieht, ja, in auf einmal Farben, die ich so schon jahrelang nicht mehr kennengelernt habe und ich endlich wieder Gefühle zulassen konnte. Ich war ein eiserner Kerl, ich darf bloß keine Schwäche zeigen. Zumindest war ich im Glaube, wenn man letztlich Gefühle zeigt, insbesondere, dass es einmal nicht gut geht, dass es eine Schwachstelle ist. Ich hatte keine positiven Emotionen mehr, sei es, wenn ich Geschenke bekommen habe, sei es, wenn ich Fanpost bekommen habe. Ich habe sie hingenommen und dachte mir so, ja, und jetzt? Und ich habe gemerkt, hier stimmt irgendwas nicht. Bin unter anderem sogar in der Zeit zum Psychiater gegangen, habe ihm das Ganze letztlich erklärt. Nach 1,5 Stunden sagte mir die freundliche Dame, du, Herr Hübner, Sie wissen ja letztlich alles, was bei Ihnen verkehrt läuft. Das, was Sie brauchen, ist keine Psychologin, sondern ein Verhaltenstherapeut. So, und dann wusste ich, ich darf mich mal selbst mit mir beschäftigen und mir selbst Wege finden. Stichwort Verantwortung wieder übernehmen, weil den Menschen, denen du die Verantwortung gibst, denen gibst du letztlich auch die Macht. Und das war so mehr oder minder so die Kehrtwende, dass ich mich in erster Instanz um mich selbst beschäftigt habe. Zu dem Zeitpunkt hatten wir drei Bücher verfasst, beziehungsweise mit dem Buch meiner Liebsten sogar vier Sachbücher rund um Training und Ernährung. Und zu dem Zeitpunkt war ich so hyped, so hooked von dem Thema Persönlichkeitsentfaltung, weil das sind letztlich Themen, die wir in der Schule nicht gelehrt bekommen. Also hier ein Appell an jeden Zuschauer oder Zuhörer: Beschäftigt euch in erster Instanz mit euch selbst. Und wenn du dich nach dem Wie fragst, dann frag nicht nach dem Wie, sondern nach dem Wer. Mit anderen Worten, wer ist schon an dem Punkt, wo du sehr gerne hinwollen würdest? Und es gibt so viele Bücher. Nur der Punkt ist, wir erkennen oftmals nicht den Wert hinter Büchern aufgrund dessen, dass sie so kostengünstig sind. Aber wenn man sich das erste Mal mit den Top 5 oder Top 10 Büchern befasst, die im Grunde jeder erfolgreiche Mensch im Leben schon gefühlt gelesen hat und die Zeilen liest, die stellenweise 80, gar 100 Jahre alt sind, wo man merkt, hey, die Probleme, die du aktuell hast, hatten schon Menschen vor 80 bis 100 Jahren. Na, und da dachte ich mir, das sind Thematiken, die jeden interessieren könnten. Und damit sind wir einhergegangen und haben Instagram damit bespielt. Das fiel auch nicht wirklich weit, weil Fitness und Mindset sind zwei sehr, sehr nah anliegende Themen. Ja, wenn letztlich das Bewusstsein dafür nicht da ist, wenn dein Fixstern nicht da ist, wenn dein Why nicht da ist, warum du letztlich zum Beispiel deinen Körper optimieren möchtest, warum du deinen Waschbärbauch wegbekommen möchtest und anstelle einen Waschbrettbauch zum Beispiel bekommen möchtest, wenn du da als Beispiel Motiv im Außen suchst, dann wird das sicherlich keine intrinsische Motivation sein, sondern du brauchst immer wieder Impulse von außen, sodass du eben in der Motivation steckst. Und so ging es einher und deswegen war es gar nicht so weltfremd, dass wir diesen Themenswitch gemacht haben von Fitness auf Mindset. Und dann wiederum kam eben noch Lifestyle-Bereich Nummer 3 oder Lebensbereich Nummer 3 rein, nämlich die eigenen Finanzen, eben weg von, ich tausche Zeit gegen Geld, Konsum versus Investition. Wir Menschen sind zu Konsumschweinen mutiert. Ich meine, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft und uns geht's rein monetär, rein wirtschaftlich so gut wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Ich meine, jetzt wiederum geraten wir in eine Krise, die ist auch längst überfällig, aber nichtsdestotrotz geht es uns wirtschaftlich allen, gerade hier in den westlichen Ländern zumindest, so gut, als dass wir uns so sehr daran gewöhnt haben, an diesen Wohlstand. Nur, was tun wir letztlich für diese Nachhaltigkeit? Bedeutet, wie geht es uns mit 40, 50 oder gar 60? Für mich soll nicht der Lebenstraum heißen, dass ich mit 67 oder vielleicht mit 70 in Rente gehe, meine Liebste umarme auf dem Kreuzfahrer und sage, so Schatz, jetzt ist später. So, und deswegen ist dieses Holistic Triangle entstanden. Das bedeutet, die geistige Gesundheit oben, das ist für mich so mitunter der wichtigste Punkt. Was nützt dir ein geiler Körper oder dass du finanziell frei bist, wenn du nicht glücklich bist, wenn du keine Glückseligkeit empfindest? Und was wiederum nützt dir letztlich ein gestärktes Mindset, wenn du wiederum broke bist oder ungesund von der Physis her bist? Ja? Und deswegen gehen diese drei Aspekte sehr stark einher und man kann sie sehr, sehr gut verkörpern, beziehungsweise auch im Außen wiederum mitgeben, weil das ist für mich eine vollumfängliche Gesundheit, sowohl geistige, finanzielle wie auch physische Gesundheit. Und somit haben wir uns passend auch den Bereich aufgemacht und dort liegt aktuell tatsächlich seit gut 2 Jahren unser Schwerpunkt. Das heißt, wenn die Kamera aus ist, wenn ich mich mit meiner Liebsten zum Abend unterhalte, dann haben wir im Grunde nur eine einzige Thematik, nämlich die aktuelle Wirtschaftsdebatte beziehungsweise auch Investitionsmöglichkeiten rund um Edelmetalle als Wertaufbewahrungsspeicher, Kryptowährungen wie auch Aktien.
Es ist interessant, dass du dieses Thema Konsumgesellschaft angesprochen hast. Sicherlich kennst du den Philosophen Richard David Precht. Der hat ja schon viele, viele Bücher veröffentlicht und der hat es mit einem sehr schlauen Satz auf den Punkt gebracht, einer seiner vielen schlauen Sätze. Wir leben in keiner Bedarfsdeckungsgesellschaft mehr, weil die Bedürfnisse sind gedeckt, sondern wir leben in einer Bedarfsweckungsgesellschaft. Und die Kunst ist es eigentlich, vor diesen steten Versuchen von irgendwelchen Unternehmen, je größer sie sind, desto besser läuft es im Regelfall. Nehmen wir hier mal Apple als Beispiel einfach. Wir müssen uns schützen davor, unser Geld in den Rachen derer zu werfen, die ohnehin schon viel zu viel davon haben, und zu schauen, dass wir unser Zeug mal beisammen halten. Und weil du jetzt auch diese Krise angesprochen hast, also ich denke da immer an meinen besten Freund Jakob, herzliche Grüße an der Stelle, der spricht fließend Chinesisch und der sagt immer: Matthias, du musst dir vor Augen führen, Krise und Chance sind im Chinesischen genau die gleichen Worte, da gibt es keinen Unterschied. Und diese Krise birgt ja auch wahnsinnig viele Chancen. Man muss eben nur mit einem wachen Auge drum rumgehen. Und dann wären wir auch wieder bei dem Thema Mindset, das du angesprochen hast, nämlich mit welchem Framing gehe ich denn an dieses Thema Krise, ergo Chance, überhaupt ran? Und du sprichst ja jetzt drüber, dass wenn du dann am Abend mal da sitzt und dann ein paar Minuten Ruhe hast, dann sprichst du gerne über Investitionsmöglichkeiten. Ich glaube, der Großteil unserer Bevölkerung, das sind jetzt vielleicht nicht so die typischen Zuhörer bei uns, weil wir ja sehr businesslastig sind, aber die gibt es dennoch rein von der Statistik her. Die sprechen über die steigenden Gaspreise. Und ich habe vorher einen ganz schlauen Satz gelesen von einem Freund von mir aus Augsburg, aus dem Porsche Club, der sagt einfach: Es ist leichter, 1000 Euro zu verdienen, als 1000 Euro zu sparen. So, und jetzt kommst du ins Spiel. Wie genau hilfst du den Leuten? Wie genau hilfst du deiner Community aktuell? Weil du sagst sehr viel Edelmetalle. Ich bekomme es auch immer wieder bei Social Media mit, dass du sehr viel über Edelmetalle sprichst. Das ist ja im Endeffekt nur der Wertspeicher. Kryptowährungen sind ja auch eher Wertspeicher. Wie steht es denn mit dem Thema Geld verdienen? Also kümmert ihr euch mit eurer Community auch um das Thema Geld verdienen? Ist das auch ein Komplex, der von euch behandelt wird?
Unbedingt. Du hast es schon auf den Punkt gebracht. Es gibt zwei Möglichkeiten, mehr zu verdienen. Entweder man spart mehr, man behält mehr von dem, was man letztlich verdient hat, oder man verdient letztlich mehr. Und zuallererst ist es mir lieb, wirklich mal einen Kassensturz zu machen, einen sogenannten Haushaltsplan aufzustellen, weil wir allesamt haben letztlich Verbindlichkeiten, die wir uns schon länger nicht angeschaut haben und möglicherweise gar nicht benötigen. Ja, und so kommt es einher. Wir sprechen grundlegend auch den Mainstream an. Das bedeutet, wir haben jetzt nicht als Kundenavatar zwingend den wohlhabenden Mann beziehungsweise Frau bei uns in der Community, der jetzt nach weiteren Gewinnmaximierung sucht oder Chancen sucht, sondern es ist die Person von nebenan. Ja, und unser Versprechen, unser Commitment ist, wenn du dich das erste Mal wirklich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt, sind Sparmöglichkeiten tatsächlich zwischen 3 und 350 Euro pro Monat drin. So, machen wir das Spielfeld groß, sind das 3.600 bis 4.200 Euro pro Jahr. Wohlgemerkt haben wir hier noch nicht die Opportunitätskosten drin. Das bedeutet, ehe wir das Geld brach liegen lassen, das Geld war vorher nicht zur Hand, investieren wir es bereit unter anderem in Kryptowährungen. Und wohlgemerkt haben Kryptowährungen Staking-Möglichkeiten. Das ist eine Art von Zinsen. Und frei dem Motto, das hatte schon einst Albert Einstein erwähnt, wer den Zinseszins kennt, der verdient daran. Alle anderen wiederum bezahlen ihn. Und eine Inflation ist nichts anderes wie ein Zinseszinseffekt, nur auf der umgekehrten Seite. Das bedeutet, der Mainstream, die 80 bis 90% zahlen aktuell die Inflation, ja, und sie freuen sich auf viele Entlastungspakete, aber verstehen einfach nicht den Aspekt, dass es linke Tasche, rechte Tasche ist, ja, und dass wir letztlich der Staat sind und nachher die Zeche zahlen dürfen, nur in doppelten und dreifachen Auswirkungen in Form von Inflation und neuen Steuergesetzen. Und unser Appell ist, kümmere dich um das Thema Finanzen. Und das ist letztlich eine neue Fremdsprache, keine Frage. Aber wenn man sich das erste Mal, so die ersten 4 bis 6 Wochen damit befasst, hat man zum einen diese Einsparungsmöglichkeiten. Und wenn das erstmal da ist, dann bauen wir uns erstmal ein Sicherheitspolster auf. Das bedeutet 3, 6, 12 Monate an Sicherheiten, ja, in der heutigen Phase oder Zeit so wichtig wie noch nie. Dann wiederum hast du erstmal Ruhe. Die Emotion ist raus, dann kannst du wieder richtig ruhig schlafen. Und im nächsten Aspekt gilt es darum, das Geld ins Arbeiten zu schicken, in Form von zum Beispiel Staking-Möglichkeiten, ja, wo du eben nach und nach, Woche für Woche oder in diesem Moment, wo wir miteinander sprechen, sind mehr als 100 unterschiedliche Coins bei mir im Rennen, die in diesem Moment mir passives Income einfahren. Und was bedeutet finanzielle Freiheit für mich? Es das bedeutet, dass meine passiven Einkommensströme Monat für Monat meine Lebens- und Unterhaltungskosten wie auch Fixkosten deckeln. Wenn ich das geschafft habe, bin ich unabhängig von meinem Geschäftsführergehalt. Und das wünsche ich mir für jeden im Leben. Und ich bin auch davon überzeugt, dass jeder, zumindest hier in den westlichen Ländern, der aktuell diesen Podcast hört, die Möglichkeit hat, genau diese finanzielle Freiheit in 5 bis 10 Jahren aufzubauen, abhängig davon, wie viel Budget natürlich zur Verfügung ist. Die, die ein höheres Budget haben, werden es natürlich um ein Vielfaches einfacher haben, weil die ersten 100.000 Euro sind nun mal die schwersten. Und wenn man das erstmal verstanden hat und die ersten 100K beiseite hat, um dann nicht die Lebensstandards zu erhöhen, so wie es insbesondere bei uns im Business häufig der Fall ist, ja, dann darf es das große Auto sein, dann darf es die neuere Uhr sein, dann darf es das schnellere Handy sein oder die hübschere Frau sein. Aber anstelle auch hier wieder die kurzfristige Befriedigung einfach mal walten zu lassen und zu sagen, ich wiederum bin eher auf den langfristigen Nutzen aus und werde mal 5 Jahre, Stichwort Disziplin, meine Arschbacken zusammenkneifen, insbesondere in Zeiten wie dieser. Und ich bin völlig bei dir. Krisen sind Chancen. Und das ist die größte Chance unserer Zeit. Das hier ist aktuell der größte Vermögenstransfer der Geschichte, weil die meisten Menschen verstehen nicht, dass das Geld verbrannt wird, sondern es einfach nur transferiert wird. Und zwar von Person A zu B, nämlich zu Person B, die eben deutlich mehr finanzielle Intelligenz hat als eben der Mittelstand. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass der Mittelstand nach und nach aussterben wird und die Schere zwischen Arm und Reich, ich meine, das zeigen ja auch die Fundamentaldaten, immer größer und größer wird. Und das ist unser Bestreben. Dahingehend den Menschen nicht nur die physische Gesundheit zu spendieren, das sieht man nach und nach, nach wie vor bei uns in den Instagram Stories. Aber ich bin es, um ehrlich zu sein, leid, 8 Jahre in Folge oder nach 8 Jahren in Folge zu sagen, wie man den Bizeps zu trainieren hat, wie man Kreatin einnimmt, weil das ist immer wieder die alte Leier. Ja, das bedeutet, wenn man das einmalig richtig gelernt hat, dann wiederum ist es keine große Innovation mehr. Auch wenn du damit sehr, sehr gutes Geld verdienen kannst. Ja, also erfolgreich sind wir tatsächlich mit dem Kraftsport geworden. Finanziell frei wiederum mit dem Money Mindset.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil sehr viele, insbesondere Junge, und du hast jetzt auch diese Business Community angesprochen, die meinen immer, auf 1000 Hochzeiten gleichzeitig tanzen zu müssen. So, die können sich auf nichts fokussieren. Und du aus der Retrospektive oder in der Retrospektive kannst du sehr gut sagen, ja, das Geld hat uns am Anfang schon, oder diese Freiheit im Allgemeinen hat uns erstmal dieser Fitnessbereich eingebracht. Wie wichtig erachtest du dieses Thema Fokus? Weil auch wenn du sagst, deine eigene Zielgruppe ist dir extrem wichtig im Sinne von, dass sie eigentlich der Mittelschicht angehört, dass du jetzt gar nicht so brutal nicht staunest, dass du in so einer Nische unterwegs bist und dass du wirklich für alle sehr, sehr zugänglich bist, musst du ja schon zugeben, hey, dein Geld kam schon aus einem sehr, sehr nischigen Bereich am Anfang. Wie genau schaut denn der Prozess aus, den du den Leuten beibringst, wo du sagst, jetzt okay, Geld beiseite legen, 3, 6, 12 Monate, das ist ein relevanter Zeitraum, um dann mal wieder Ruhe im eigenen Gelddenken sozusagen walten zu lassen. Ich denke mir halt nur, für einen normalen Angestellten, der sitzt jetzt da und denkt sich, ja, ich weiß es nicht, wie ich meine Gasrechnung bezahlen soll, die ist irgendwie 10-mal so hoch. Ich habe eine Wohnung in Berlin und die Mieterin, das ist eine ältere Dame, die hat mir kürzlich den Voranschlag geschickt Und da kostet jetzt die Gasabrechnung mehr wie die eigentliche Miete der Wohnung. Sage ich, Frau so und so, da müssen wir eine Lösung finden. Ich weiß, dass Sie sich das nicht leisten können und Ihre Miete immer pünktlich bezahlt. Also da gab es gar keine Debatte drüber. Wie genau möchtest du das anstellen? Vor allem in der gegenwärtigen Zeit, weil man kann ja sagen, so schraub Konsum runter, aber es gibt ja auch unweigerlichen Konsum, wenn einfach Lebensmittel jetzt zwischen 10, 12, manchmal 15% mehr kosten, dann ist es signifikant.
Das, was du letztlich benennst hier, Matthias, ist letztlich die Ursache, aber nicht der Ursprung. Hier schließe ich nochmal einen Loop oder wiederhole mich. Wir kommen aktuell aus einer Hochkonjunktur. Und wer jetzt wiederum struggelt, in Berlin zu wohnen und seine Gasrechnung zu bezahlen, der wird in den letzten 5 bis 10 Jahren geschlafen haben und wird definitiv nicht nur ein Loch im Portemonnaie haben, sondern auch ein Loch im Kopf. Man darf sich ja die
Absolut.
Frage stellen, was hat dazu geführt, dass ich jetzt an dem Punkt bin, dass ich von der Hand in den Mund lebe? Ja, und in solchen Fällen fehlt es gänzlich am Money Mindset. Und da wäre mein erstes Bestreben, das ist so bei uns auch die Eingangstür, unser neuestes Buch letztlich zu lesen. Das ist Cash, jeden Tag 1% reicher, wo man gänzlich erstmal wirklich darauf zu sprechen kommt, was ist überhaupt finanzielle Intelligenz? Was darf ich jetzt überhaupt in meiner Denke verändern, um künftig nicht mehr über solche Konflikte zu stolpern? Na, und hier heißt es als Beispiel in erster Instanz mal zu hinterfragen, woran liegt es, dass ich jetzt von der Hand in den Mund lebe? Möglicherweise sind meine Lebensstandards zu schnell angewachsen. Machen wir uns nichts vor. Wir kommen aus einer Ausbildung, freuen uns über unser erstes großes Gehalt und was wird gleichermaßen getan? Die Freunde werden eingeladen, es wird endlich spätestens dann von dem Elternhaus getrennt. Man lebt in der eigenen Wohnung, die kann meist auch nicht groß genug sein. In dieser Wohnung darf natürlich ein großer, hübscher HDR-Fernseher an der Wand kleben, am besten noch mit 4K. So eine Dolby-Digitalanlage wäre auch geil. Und jetzt kam ja auch gerade das iPhone 14 raus. Also man darf ja im Grunde mal seine Handlung reflektieren. Und in vielen Fällen ist es nun mal so, dass die Lebensstandards extremst schnell nach oben katapultieren. Und hier lautet mein Wegweiser, wenn es die erste Gehaltserhöhung gibt, und darauf legen wir bei uns unter anderem im neuesten Produkt auch extremst Wert drauf, dann bitte nicht sofort die Lebensstandards erhöhen, sondern anstelle sich seine Sparrate bewusst machen und die möglicherweise von 10 auf 20 oder gar 30% erhöhen.
Okay, das ist ja ein valider Ansatz zu sagen, wenn jetzt eine Gehaltserhöhung kommt, da gibt es ja doch einige, die in den Genuss dessen kommen. Was wäre für dich dann oder eurer Systematik entsprechend der erste Schritt? Was ist denn ein Investitionsportfolio, wo du sagst, damit können wir am Anfang seriös arbeiten? Du sagst jetzt Sparrate. Die Sparrate ist im Endeffekt nur der Anteil, der halt vom monatlichen Nettoeinkommen dann weggespart wird, relativ simpel. In welche Assets würdet ihr die Mittelallokation empfehlen? Keine Anlageempfehlung logischerweise an der Stelle, aber wo würdet ihr das hindirigieren und vor allem vor welchem Hintergrund?
Die allerwichtigste Investition bzw. Aktie ist immer die Ich-AG. Mit Abstand. Ich würde, sofern ich im Angestelltenverhältnis zum jetzigen Zeitpunkt bin, proaktiv auf meinen Vorgesetzten zugehen und die Was-Bedarf-Frage stellen. Wir Menschen suchen händeringend nach neuen Verdienstmöglichkeiten oder Gehaltserhöhungen, machen oder knüppeln Überstunden, sind die ersten im Büro und sind die letzten, die abhauen und haben die Erwartungshaltung, unseren Chef nicht nur gerecht zu werden, sondern seinen Ansprüchen möglicherweise zu übertreffen, um dann eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Jetzt aus der Denke meines Unternehmertums weiß ich allerdings, dass es mir nicht wirklich darauf ankommt, wie beschäftigt der Gegenüber ist. Ich meine, das ist auch kaum trackbar für uns, weil unsere Mitarbeiter über Remote arbeiten, aber sie werden auch nicht nach dem Beschäftigtsein honoriert. Mir ist es ganz gleichgültig und das weiß auch jeder meiner Mitarbeiter, ob sie 2 Stunden pro Tag arbeiten oder 2 Stunden die Woche arbeiten. Am Ende des Tages zählt für mich nur eins, nämlich die Ergebnisse. Und somit geben wir im Gehaltsverhandlungsmodul in erster Instanz Tipps, worauf es letztlich ankommt, das letztlich durchzusetzen, was man sich auch wünscht. Ergo, dieses proaktive Gespräch zum Chef suchen, sich wirklich schriftlich geben lassen, worauf kommt es letztlich an? Was ist die Erwartungshaltung? Und sich dann Commitment geben lassen. Chef XY, wenn ich dieser Erwartungshaltung nicht nur gerecht werde, sondern ihr Ergebnis um 20% übertreffe, dann kriege ich 10% mehr Gehalt. Sind wir hier d'accord? Und sobald du dieses schriftliche Commitment eingeholt hast, weißt du, worauf es letztlich ankommt. Weil machen wir uns nichts vor. Dieses Gespräch an der Kaffeemaschine, die Recherche nach dem nächsten Urlaub, die findet oftmals wo statt? Während der Arbeitszeit. Und wenn der Chef wiederum sagt, hey, mir sind die Hände gebunden, absolut nicht möglich, hat man doch immer noch die Situation, weil noch sind wir in der Bittstellerposition. aber Bewerbung zu schreiben. Und wenn du jetzt ein Umfeld hast, die sich schon erfolgreich um einen neuen Job beworben haben, aufgrund dessen, dass wir reichlich diese Erfolgsergebnisse aktuell schnüren, ist es ein leichtes, sich zu connecten mit den Menschen, die schon da sind, wo ich hin will, um mir zum Beispiel dieses Template zu schicken. Das schreibe ich oder personalisiere ich nach meinem Bestreben, bewerbe mich auch bei zwei, drei anderen Stellen, wo ich möglicherweise weniger arbeite oder mehr verdiene. Im Best-Case-Szenario sogar beides. Und jetzt bist du nicht mehr in der Bittstellerposition. Schnappst dir dieses Stellenangebot bzw. deine feste Zusage, gehst nochmal zu deinem Chef und sagst, möchtest du nachlegen? Möchtest du mitziehen? Ansonsten wiederum trennen sie sich von ihrem besten Mitarbeiter. Und schon bist du nicht mehr in der Bittstellerposition. Das wäre zum Beispiel ein Denkansatz. Ein weiterer Denkansatz ist natürlich, Side-Business-Modelle sich aufzumachen. Da darf man sich natürlich fragen, how bad I want it? Also wie sehr möchte ich es wirklich? So war ja letztlich auch unser Startschuss in die Selbstständigkeit. Ja? Also YouTube, Instagram und Facebook wurden während der Arbeit bedient, allerdings auch nach der Arbeit bis spät in die Nacht. Also die wenigsten wissen, dass ich über Monate oder gar Jahre 3 bis 4 Stunden Schlaf getankt habe. Das heißt, wir haben bis 3 Uhr nachts Videos geschnitten, um 7 Uhr hat wieder der Wecker geklingelt. Und Wochenenden wurden auch dafür genutzt, deiner Leidenschaft nachzugehen, sei es beim Trainieren, beziehungsweise beim Drehen, sei es beim Schneiden. Und man darf dahingehend in Vorleistung treten. Und allen voran, das Wort hast du schon mehrfach erwähnt oder wir haben es schon mehrfach erwähnt, ist Disziplin. Ja, du brauchst erstmal ein großes Why, ein großes Beschreiben, warum mache ich das? Und wenn dann noch die Leidenschaft dazu kommt, das ist das Allerwichtigste. Ich denke, gerade hier unter Business-Menschen geht das einher. Das große Warum darf nicht das Geld deswegen sein, sondern wirklich das Bestreben, was bewegen zu wollen. Und es darf seiner Leidenschaft entsprechen. Und man darf nicht alle 5 Minuten auf die Uhr schauen, um zu schauen, oh, es ist erst so spät, sondern auf die Uhr zu schauen, um zu sagen, wow, so spät ist es schon. Dann weißt du, du hast eine Passion gefunden.
Jetzt würde mich eine Sache interessieren, das ist mir jetzt aber gerade spontan gekommen, weil das auch irgendwie so eine Parallele sein könnte zwischen deinem Sport und deinem Business. Dieses Warum im Business ist extrem wichtig. Ich hatte das selber schon häufiger erzählt. Wir haben mittlerweile in der Gruppe 13 verschiedene Unternehmen in 3 Ländern. Und ab so einem gewissen Punkt macht das Geld gar keinen Unterschied mehr. Und für mich persönlich war der Punkt so erreicht, wo ich mir dachte so, ja, ich habe zumindest so viel, dass ich mir die Notwendigkeiten leisten kann, vielleicht ein bisschen mehr. Aber warum mache ich das ganze Zeug denn? Und wenn dieses Warum nicht klar ist, dann verlierst du dich relativ schnell. Wenn du dann eine Struktur hast, die dich dann auffängt, dann ist alles gut und dann hat das auch relativ wenig Implikationen. Dafür muss man auch dankbar sein. Aber hattest du diesen Moment auch schon mal, dass du darüber nachgedacht hast, so, ich könnte das Ganze auch ohne Social Media machen, weil dein Geld wirst du jetzt wahrscheinlich auch anders verdienen. Du hast wahrscheinlich genug auf Seite, du hast ein gutes Netzwerk, du weißt, wie man Geld verdient. Du sagtest ja selber, du hast dieses Money Mindset jetzt. Was ist denn dein Warum, es so zu machen, wie du es heute machst? Ist es immer noch dieses Mitteilungsbedürfnis, vielleicht auch von früher zu sagen, ich gehe immer noch in die Öffentlichkeit, weil klar, du bekommst damit Reichweite und du verdienst damit Geld. Aber ich glaube, manchmal also nervt dich das auch nicht. Das fuckt dich richtig ab, dass dann manche Leute auch immer wieder um die Ecke rutschen und immer wieder meinen, es noch besser zu wissen und mehr über dein Leben zu wissen, als du selber weißt.
Sehr berechtigt und gute Frage. Also, wir allesamt haben Ego, ja. Also, das Ego aufzulösen, das ist gänzlich unmöglich. Zumindest bin ich noch nicht an diesem Punkt. Und ich bin nach wie vor ein Mensch, der die Anerkennung im Außen liebt. Ja, früher war es allerdings dieses typische egoistische Denken. Das bedeutet, was können andere Menschen tun, damit es mir besser geht, während es heute die Denke ist, was kann ich tun, damit es den Menschen da draußen besser geht? Und es befriedigt mich. Ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich solche Erfolgserlebnisse höre, beziehungsweise lese, beziehungsweise ein Videotestimonial bekomme, was da in kurzer Zeit möglich ist. Ja, kleines Beispiel. Eine Anker kam mit 3000 Euro in dem Miesen zu uns in den Cash Club und steht 6 Monate später mit 12.000 Euro plus auf der Plusseite. Na, und 15.000 für einen Angestellten im Beamtentum innerhalb von 6 bis 7 Monaten ist schon eine Glanzleistung. Und wenn man das Spiel jetzt groß macht, was in der kurzen Zeit möglich ist, dann rechnen das Ganze mal auf 7 bis 10, beziehungsweise in 20 Jahren, in 2 Generationen oder Dekaden, dann macht das Spiel natürlich richtig Spaß. Und bei ihr bin ich überzeugt, dass sie in 5 Jahren dahingehend durch sein wird. Also mein Motiv ist dahingehend tatsächlich, Menschen aus ihrer Komfortzone zu holen und deren Potenzial zu entfalten, weil das kann ich sehr, sehr gut. Na, also wir beschäftigen uns mit Persönlichkeitsentfaltung, haben eine Menge Tools und Werkzeuge, sei es die Bauschen, sei es NLP zur Hand, womit man natürlich Menschen manipulieren kann. Manipulation ist gänzlich nichts Gutes oder nichts Schlechtes. Ist ähnlich wie ein Messer, es ist im Grunde neutral. Die Frage ist, wie du dieses Werkzeug letztlich anwendest. Und ich will mein Ich habe sehr, sehr viel von meiner Liebsten lernen dürfen, von der Martina. Sie hat ein unglaublich großes und warmherziges Herz. Sie hat so viel Empathie, gänzlich das, was mir letztlich gefehlt hat oder nach wie vor fehlt. Ich will mein Empathie ist was, was man nur schwer trainieren oder aufbauen kann. Aber es gibt mir unglaublich viel, Menschen im Umkreis zu haben und deren Augen zum Leuchten zu bringen und zu sehen, dank dir habe ich jetzt wieder eine Sinnhaftigkeit. Ich meine, wenn du über dieses Thema sprichst und dann merkst du, es ist 90% meins und es ist 10% Geld. Ich meine, deine Handlung, deine Entscheidungen machen am Ende des Tages das Ergebnis und Geld ist letztlich nur ein Ergebnis oder Mittel zum Zweck dafür. Und wenn du dann solche Erfolgserlebnisse hast, ich konnte mich vom Rauchen trennen, obwohl ich jetzt 12 Jahre geraucht habe. Und es fiel mir jetzt dank des Cash Clubs unglaublich leicht, dem Rauchen einfach mal nicht nur den Kampf anzusagen, sondern zu sagen, ich höre gänzlich damit auf. Das sind solche Dinge, die kannst du eben mit Geld nicht kaufen oder erwerben. Und unser großer Vorteil ist eben der, dass wir uns von vornherein nicht wirklich die Lebensstandards erhöht haben. Ich brauche keine teure Uhr, es sei denn, es ist ein geiler Sachaufbewahrungsspeicher, ja. Ich brauche kein geiles Auto vor der Tür haben. Ich muss mir keinen Porsche Lambo oder sowas holen, damit ich besser dastehe, obwohl ich auch diejenigen verstehe, die es zum einen der Leidenschaft wegen tun, aber zum zweiten wiederum auch aus Aushängeschild. Man öffnet sich natürlich neue Türen und Kontakte, keine Frage. Ich darf mir nur selbst, und das ist meine persönliche Meinung, hinterfragen, bringt es mich weiter oder ist es wieder diese kurzfristige Befriedigung, um irgendein Loch in mir zu stopfen? Ja, und für mich ist es, das ist mein Flex. Finanzielle Freiheit, collect moments, not things. Ich liebe es zu reisen, ich liebe es, geile Momente mit geilen Leuten zu verbringen, weil die wiederum kann mir keiner mehr nehmen.
Ich glaube an die Zielgruppe, an die du dich wendest, ist es auch deutlich, deutlich ratsamer zu sagen, ich verzichte auf all diese Dinge, weil wenn du jetzt Autos zum Beispiel ansprichst, ich habe das jetzt vorher, das war jetzt kein Undercover-Flex oder so mit dem Porsche Club zum Beispiel, so. Im Business bringt es dir was, weil du kannst halt mit anderen Leuten connecten, die halt tendenziell die gleichen Leidenschaften haben. Das ist wie Uhren. Aber dann musst du halt wirklich auch im B2B unterwegs sein und dann musst du das sehr, sehr proaktiv nutzen. Also das Ding kostet Geld, wenn es rumsteht und es kann Geld verdienen. Das ist, also ich glaube, auf so einem sehr, sehr niedrigen Level vergleichbar mit so einem Privatjet. Ein Milliardär hat mir gesagt, das Teuerste ist, wenn das Ding rumsteht, weil dann treffe ich mich mit niemandem. So ist wahrscheinlich auch hier. Aber für Angestellte, die das ja sogar noch steuerbenachteiligt für sich in Anspruch nehmen müssen, also nach Lohnsteuer und Co. und Sozialversicherungsabgaben, ist es ein Wahnsinn zu sagen, ich gebe so viel für ein Auto aus. Unsere Autos kosten wahrscheinlich weniger aus dem Brutto heraus, wie die meisten Angestellten aus dem Netto heraus bezahlt würden. Also das kostet nicht wirklich viel Geld, jetzt so gesehen, wenn man es intelligent anstellt. Aber ich glaube, da muss man sich wirklich ganz ehrlich hinterfragen, so vor welchem Hintergrund mache ich das jetzt? Wenn es Leidenschaft ist, dann gibt es, der war auch schon bei uns im Podcast, der liebe Gerald Hörhan, der Investmentpunk, der sagt, es gibt auch noch den Faktor L-Faktor, Lebensqualität. Ab einem gewissen Punkt darf man das, glaube ich, mit in seine persönliche Kalkulation aufnehmen. Aber dazu muss erstmal sehr, sehr viel passieren. Und deine Zielgruppe bewegt sich einfach in einem anderen Metier und das ist nicht wertend gemeint. Man muss einfach wissen, mit wem spricht man. Und es bringt nichts, mit dem Chinesen auf Russisch oder auf Französisch zu sprechen. Man muss schon in der gleichen Sprache miteinander sprechen. Und insofern verstehe ich den Ansatz auch voll und ganz. Ich finde es auch toll, dass ihr so viel rumreist. Also das finde ich beeindruckend, wie ihr parallel ein neues Business aufbaut. Ich weiß ja jetzt von deiner Assistenz, dass du auch an einem neuen YouTube-Kanal arbeitest. Ich glaube, da dürfen wir uns in naher Zukunft auf was freuen. Vor allem, weil das Podcast-Interview ja in naher Zukunft schon released wird. Das sind wir ja zeitlich sehr, sehr knapp zwischen Aufzeichnung und Veröffentlichung von der Planung her. Was erwartet uns denn auf deinem neuen YouTube-Kanal beziehungsweise auf dieser neuen Plattform, die du dann für dich kreierst? Ich glaube, das ist noch ein toller Moment, bei 5.000 bis 6.000 Zuhörer jetzt, die die Folge wahrscheinlich hören werden, mitzuteilen, was denn von dir im Social-Media-Bereich jetzt dann noch Neues kommen wird.
Also als erstes, Matthias, unterschreibe ich zu 100%, was du gerade erwähnt hast. Und ich will mich da auch nicht freimachen oder ich will mir diese Tür auch nicht zumachen, als dass ich mir nie im Leben so ein Auto vor die Tür stellen möchte. Ganz im Gegenteil. Kindestraum war immer eins, einen Porsche zu besitzen. Jetzt wiederum, wo ich mir diesen aus der Portotasche leisten kann, aufgrund, was du schon sagtest, wir haben eine GmbH mit Holdingstruktur und es wiederum minimiert letztlich nur den Gewinnüberschuss und wir dürfen weniger Steuern zahlen für. Habe ich gar nicht mehr so die Bock drauf. Aber nur aus dem Grund, weil ich viel am Reisen bin. Ich habe aktuell einen GTI in der Garage stehen und der hat in knapp 2 Jahren keine 10.000 Kilometer gelaufen. Und die auch nur zwangsläufig, um den wirklich mal zu fahren. Weil wenn wir am Reisen sind, als Beispiel, nächste Woche geht es nach Berlin, Dirk Kräuter Vertriebsoffensive mit 60 Menschen aus dem Cash Club. Das sind solche Wege, die ich normalerweise entweder im Flugzeug, besser sogar noch im ICE in der ersten Klasse verbringe, während ich hier die Möglichkeit habe, am Laptop zu spielen, nächste Skripte für YouTube zu schreiben oder mit meiner Community am Connecten bin. Worauf ich hinaus will, ich möchte mir diesen Punkt gänzlich jetzt nicht streichen und ich verstehe ja auch gerade das Bestreben, wenn man danach strebt. Ja, die Frage ist nur, ist es in dem Moment sinnvoll in deinem Lebensabschnitt. Zurück zu deiner Frage. Im Grunde sprechen wir genau diese Themen an, worüber wir heute jetzt gerade im letzten Drittel gesprochen haben. Die ersten Videos werden komplett non-zeitsensibel werden. Das heißt, ein grundlegendes Verständnis, was ist Geld, was ist die Bedeutung von Geld, wie entsteht Geld, was bedeutet Money Mindset, was ist ein Haushaltsplan, was ist der Unterschied zwischen Konsum, Investition. Also wirklich das einfache Einmaleins in der finanziellen Intelligenz mit dem Schwerpunkt Mindset. Wir werden viel über Deep Ocean sprechen, über das wahrhaftige Selbstbewusstsein, was bedeutet Selbstbewusstsein, was heißt es eigentlich, Stärken wie auch Schwächen zu erkennen und sich dann Muster zu bauen. Und das Herzstück soll dann, aber wirklich erst dann folgen, wenn ich genau diese YouTube-Video-Puffer-Videos aufgebaut habe. Nämlich 20 bis 30 Stück an der Zahl, weil eine Sache will ich auf keinen Fall. Nämlich zurück in alte Muster fallen, dieses Muss- oder Druckszenario haben. Ich muss liefern, ich muss noch ein Video produzieren, dieses Video muss noch am Wochenende fertig geschnitten und released werden, sondern hin zu Leidenschaft. Das bedeutet nicht mehr reagieren, sondern agieren. Ich habe jetzt meinen Videopuffer, die Videos sind nicht zeitsensibel und ich kann sie releasen, wann immer ich möchte. Und das Herzstück sollen tatsächlich dann Wirtschaftsnews sein, Finanznews sein, politische News sein rund um das Thema. Machen wir uns nichts vor. Also wir sind am Anfang einer Rezession, ja. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir in eine Depression rutschen, auch wenn Frau Lagarde und Biden was gänzlich anderes sagen. Aber das eine ist, was sie sagen, das andere ist, was sie tun. Und das wird letztlich, also so der Oberbegriff, die Welt brennt. Ja, polarisierende, ich kann polarisieren, polarisierende Nachrichten rund um diese Thematiken, rund um diese Debatten. Und das gemeinsame Feindbild ist einfach, ja, die EZB beziehungsweise das Bankensystem, Schrägstrich unsere Politiker. Frei dem Motto, wie heißt es so gut oder so schön? Gute Zeiten lassen schwache Menschen entstehen. Schwache Menschen wiederum sorgen für
Du meinst,
gute Zeiten, schlechte
gute
Zeiten.
Zeiten, genau, machen harte Menschen so, ja, in die Richtung geht es.
Genau,
Ja,
genau.
weil du das nochmal angesprochen hast, also ich weiß nicht, ob du es weißt, und ich bin ja eigentlich ursprünglich Banker, und ich lache immer über Aussagen von einer Frau Lagarde, wie kürzlich, als sie gesagt hat oder auf die Frage der Journalisten reagieren musste, von wegen, Frau Lagarde, wie wollen Sie denn diese Inflation in den Griff bekommen, jetzt mal im übertragenen Sinn, und sie hat einfach nur gesagt, wir werden das tun. Und auf die dreimalige Nachfrage kam immer nur die Aussage, wir werden das tun. Das zeigt eine gewisse Planlosigkeit. Und insofern, glaube ich, können wir den Kreis unseres Gesprächs an der Stelle wieder schließen. Nämlich am Anfang hast du das Thema Eigenverantwortlichkeit angesprochen. Wenn die Politik nicht mehr imstande ist, die Verantwortung zu übernehmen, die sie eigentlich übernehmen sollte, dann ist jeder in der Situation, vor seinem eigenen Haustürchen zu kehren. Und ich glaube, Q4 22 wird ein maßgeblicher Punkt für sehr, sehr viele Menschen da draußen werden, mit der Fortfolge über die nächsten 2, 3, 4 Jahre. Es wird nicht unbedingt leichter. Und es ist ein guter Moment, um die Augen aufzumachen, um endlich anfangen zu denken. Und ich glaube, für diejenigen, die das noch nie gemacht haben, für die es komplett neu ist, die finden bei dir eine tolle Grundlage, um sich das Wissen anzueignen. Schaut also gern beim lieben Jill vorbei, beim lieben Jens auf den diversen Social-Media-Kanälen. Ich werde sie in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und mir bleibt nur noch ganz herzlich zu danken. Jens, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Am Ende immer die gleiche Frage. Was würdest du der Community, den Zuhörerinnen und Zuhörern an der Stelle noch mitgeben? Vielleicht in einem Satz oder in einem kurzen Statement einfach.
In erster Instanz, erstmal vielen lieben Dank für diese geilen Wörter. Ich musste gerade auf die Uhr schauen. Wir haben tatsächlich schon eine Stunde abgerissen. Das meine
Okay.
ich. Genau das meine ich. Ja, also du bist dann in deiner Leidenschaft, wenn du nicht mehr auf die Uhr schaust, beziehungsweise auf die Uhr schaust und sagst, was, es ist schon so spät. Also es war mir auch eine Freude. Und wenn ich noch was mitgeben darf, dann ist es tatsächlich Glaube. Ja, also ich finde, nebst der Disziplin ist der Glaube an sich selbst mitunter einer der entscheidenden Punkte. Wenn du nicht an dich selbst glaubst, wenn du nicht an dein Potenzial glaubst, dann wiederum, wer soll es dann tun? Ja. Und mit wahrhaftigem Selbstbewusstsein, und ich meine, auch nochmal einen Loop zu schließen, abschließen, das ist sogar eine Aussage von Gary Vee gewesen. Wenn er die Möglichkeit hat, eine Wunderpille zu erfinden, dann wäre es nicht diese Fettbrennpille, die ich mach dich jetzt Schlankpille, sondern die ich bringe dich zum wahrhaftigen Selbstbewusstsein Pille, ja. Wir dürfen uns unserer Stärken wie auch unserer Schwächen bewusst sein und dann wiederum kannst du dein volles Potenzial entfalten und dann erschließen sich Möglichkeiten, die wir uns heute nicht ausmalen können. Und das wünsche ich mir für jeden einzelnen der Zuhörer. Aber möglicherweise bist du auf einem guten Weg, sonst würdest du so einen Content nicht bis zum Schluss reinziehen. Also auch nochmal Props an jeden einzelnen Zuhörer, wie auch an dich, Matthias.
Geil. Jens, ganz, ganz herzlichen Dank. Es würde mich freuen, wenn wir vielleicht in ein, zwei Jahren eine zweite Folge aufnehmen, weil ich versuche mit jedem immer die Journey auch irgendwo mit zu dokumentieren und so kann man retrospektiv sehr, sehr gut nachvollziehen, was ist denn passiert? Weil der Vorteil und der Nachteil des Internets ist, dass es nichts vergisst, sofern man es dann nicht versucht, zwangsläufig zu löschen oder dann einfach zu entfernen. Und ich glaube, es wird sehr viele da geben, die heute trotz deines Erfolges nicht an dich bzw. an euch glauben. Und später schauen werden und sich die Frage stellen, verdammt, was hat der oder ab welchem Punkt hat der einfach andere Dinge gemacht als ich?
Frei dem Motto, erst lachen sie, dann bekämpfen sie dich, dann gewinnst du. Beziehungsweise sie fragen, wie hast du es gemacht? Und das ging einher mit unserer Fitness-Journey und das geht jetzt auch einher mit der Journey rund um das Thema finanzielle Intelligenz und finanzielle Freiheit. Und es gilt auch gleichermaßen für Kryptowährung. Leute, wenn ich noch einen mitgeben darf, beschäftigt euch mit der verdammten Blockchain. Ja, es ist eine Fremdsprache im ersten Moment, aber wenn du im Glaube bist, dass das letztlich eine Eintagsfliege ist, dann hast du die Welt bis hier noch nicht verstanden. Sei anpassungsfähig. Ja, es ist dasselbe wie einst mit den Smartphones, mit den Touch-Displays. Es ist einst wie mit dem Internet. Und die Krypto-Adoption ist aktuell im Jahre 1998 im Vergleich zur Internet-Adoption. Also wir sind absolute First Mover. Der Zug, der steht nach wie vor im Bahnhof. Und ja, es bedarf dahingehend ein paar Monate, die Arschbacken zusammenzukneifen. Aber dann wiederum kannst du dir ein paar Jahre auf die Schulter schlagen und sagen, I made it.
Absolut. Ganz herzlichen Dank, Jens. Ich wünsche dir und deiner ganzen Crew nur das Allerbeste für die Zukunft. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit und wir werden sicherlich auf den diversen Plattformen in Kontakt bleiben.
Das machen wir. Vielen lieben
Alles
Dank.
klar. Danke dir, Jens. Bis dann. Ciao.